2265. Captain James T. Kirk wanderte durch die belebten Korridore der Enterprise. Er ging zügig und entschlossen, aber in Wahrheit wanderte er seit über einer Stunde ziellos durch das Schiff. Ihn verfolgten die Erinnerungen an Delta Vega. Nacht für Nacht suchten ihn Gary Mitchells milchig trübe Augen heim. Sie hatten diese Farbe angenommen, als eine rätselhafte Macht seinen besten Freund so grausam verändert hatte. Mit diesen Augen erwartete er ihn in seinen Träumen. Er war durch seine Hand gestorben. Sein gespenstisches Starren glich einem stummen Vorwurf, dem nicht zu entkommen war. Scotty war mit den technischen Geräten, die er von der Lithium-Abbaustation auf Delta Vega hatte retten können, in der Lage gewesen, die Maschinen der Enterprise neu zu starten. Dennoch war die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes immer noch einiges vom Maximum entfernt. Mit dem derzeitigen Tempo würden sie die nächstgelegene Basis der Föderation erst in 7 Monaten erreichen. Die Entfernung zum Territorium der Föderation war so gewaltig, dass das Flottenkommando Kirks Bericht über die zurückliegenden Ereignisse trotz Subraumfunk vielleicht noch gar nicht empfangen hatte. In diesem Bericht hatte er die Geschehnisse um Mitchell vereinfacht, wenn nicht gar beschönigt, dargestellt. Er schämte sich nicht dafür, trotz der Tatsache, dass sein Freund versucht hatte, das Kommando über die Enterprise zu übernehmen und seine neuen psionischen Kräfte gegen Kirk einzusetzen. Der junge Captain rief sich permanent ins Gedächtnis, dass das Wesen, das das Leben seiner Crew und die Existenz des Schiffes aufs Spiel gesetzt hatte, nicht Gary Mitchell gewesen war. Nicht im eigentlichen Sinn. Nachdem die Enterprise mit dem Versuch gescheitert war, die Energiebarriere am Rand der Galaxie zu durchbrechen, hatte sich Mitchell und später auch die Psychiaterin Dr. Elizabeth Dana als Folge dieser Erfahrung in etwas anderes, etwas Schreckliches verwandelt. Kirk glaubte fest daran, dass sein Freund nicht der begangenen Grausamkeiten und des Mordes fähig gewesen wäre. Darum hatte er in seinem Logbuch vermerkt, dass Gary Mitchell in Ausübung seiner Pflicht gestorben war. Als Kirk an der Tür zum Speisesaal vorüberging, öffnete sie sich und das Aroma von frischem Kaffee lockte ihn hinein. Dr. Mark Piper saß alleine an einem Tisch und inhalierte genüsslich und mit geschlossenen Augen den heißen Dampf, der von seinem polierten Aluminiumbecher aufstieg. Als er das Geräusch der sich schließenden Türen hörte, öffnete der am Alter ergraute Mediziner die Augen. »Morgen, Captain«, sagte er mit belegter Stimme. Kirk beantwortete den Gruß mit einem Nicken. »Ist denn schon morgen?« Er warf einen Blick auf den Schiffschronometer, der über der Tür des Speisesaals hing. »Es ist fast 0100«, erwiderte Piper. »Technisch gesehen ist es bereits morgen.« Er schlürfte vorsichtig aus seinem Becher. »Wahrscheinlich haben Sie recht«, sagte Kirk mit einem schwachen Lächeln. »Machen Sie die Nacht durch?«
»Ein Notruf«, erklärte Piper. »Nicht ernst genug, um Sie zu wecken, aber das hat sich jetzt eh erledigt.«
Kirk stand vor dem Nahrungsverteiler und betrachtete die Auswahl. »Wer war's?«
»Alden«.
Piper wandte sich wieder seinem Kaffee zu. Kirk verzichtete auf eine Auswahl und setzte sich Piper gegenüber. »Was ist passiert?«
»Unfall im Maschinenraum.«
Er schlürfte geräuschvoll einen weiteren Schluck und setzte den Becher ab.
»Während wir hier sprechen, schreibt Spock wahrscheinlich bereits den Bericht für ihr morgendliches Briefing.«
»Ohne jeden Zweifel«, erwiderte Kirk. Sein halbvulkanischer erster Offizier war in erster Linie effizient. In seiner anderen Position als Wissenschaftsoffizier konnte Spock aufgrund der Tatsache, dass Vulkanier ihre Gefühle absolut unterdrückten, mit klarer und berechnender Logik funktionieren. Es war aber auch jene kühle Logik, aufgrund derer er Kirk dazu gedrängt hatte, Gary Mitchell zu töten, bevor der mit seinen neuen Kräften die Crew der Enterprise versklaven oder töten konnte. Kirk hatte Spocks Warnung missachtet und Steuermann Lee Kelso hatte für diesen Fehler mit seinem Leben bezahlt. Dem Captain war klar, dass es absurd war, Spock für das verantwortlich zu machen, was geschehen war. Auch hatte er Mitchell nicht leichtfertig zum Tode verurteilt, denn als erster Offizier war es Spocks oberste Pflicht, das Schiff und seine Crew zu beschützen, auch wenn das bedeutete, ein Mannschaftsmitglied zu opfern, um die anderen zu retten. All diese Tatsachen erleichterten es Kirk dennoch nicht, den Tod von Gary Mitchell zu akzeptieren. Er war es, der den Abzug des Phasers betätigt hatte und damit einen tonnenschweren Felsbrocken auf seinen Freund hatte fallen lassen. Keine noch so rationalen Argumente konnten die quälende Schuld lindern, die seit dieser Verzweiflungstat jeden seiner Gedanken überschattete. Nach kurzem Schweigen sagte Piper,
»Sie sollten etwas essen.«
»Ich bin nicht hungrig.«
»Dann sollten Sie versuchen, etwas zu schlafen.«
Kirk verzog das Gesicht.
»Leichter gesagt als getan.«
»Auf diesem Schiff ist das wahrscheinlich wahr.«
Piper nahm seinen Becher und stand auf.
»Ich muss zurück auf die Krankenstation. Möchten Sie mitkommen und Alden Hallo sagen?«
Bevor er die Einladung annehmen konnte, tönte aus dem Lautsprecher des Intercoms ein Pfeifen aus zwei Noten. »Captain Kirk auf die Brücke«, kam Spocks Stimme über den internen Schiffskanal. Mit nur einem Schritt war Kirk an dem in der Wand eingelassenen Kommunikationspanel.
»Ich bin auf dem Weg, Kirk Ende.«
Er schloss den Kanal und drehte sich zu Piper. »Grüßen Sie Alden von mir.« Pipers
»Aye, aye, Captain«
verklang hinter Kirk, als er den Speisesaal verließ und dankbar über den Korridor eilte. Es gab etwas Neues, auf das er sich konzentrieren konnte. Spock erhob sich aus dem Sitz in der Mitte, als der Captain den Turbolift verließ.
»Bericht«, sagte Kirk.
Er strebte direkt zu seinem Platz und schien nahezu begierig darauf, einer Krise zu begegnen, die allerdings nicht existierte.
»Wir erhalten einen Funkspruch von einem Föderationsaußenposten, Sir«, sagte Spock und stellte sich rechts neben den Sessel des Captains.
Kaum hatte Kirk Platz genommen, sprang er auch schon wieder auf.
»Von welchem?«
»Von Sternenbasis 47«, sagte Spock, »einer Raumstation der Wachturmklasse, auch als Vanguard bekannt.«
»Vanguard?«
Kirk kniff nachdenklich die Augen zusammen. Spock nahm sich vor, später zu untersuchen, welche Konzentrationsvorteile dem Captain die Reduktion seiner Sehschärfe brachte.
»Ich dachte, die Fertigstellung dieser Basis würde noch Jahre dauern.«
»Offensichtlich nicht«, Spock fügte hinzu. »Man erwartet unsere Antwort.« Der Captain sah Spock an, sagte aber nichts. Mit einer flüssigen Bewegung nahm er wieder in seinem Stuhl Platz und drehte ihn zum Kommunikationsoffizier.
»Lieutenant Uhura, stellen Sie sie durch.«
»Aye, aye, Sir«,
bestätigte Uhura. Die junge Frau stellte das Signal auf die Lautsprecher der Brücke.
»Kanal offen.«
»Sternenbasis 47, hier Captain James T. Kirk vom Raumschiff Enterprise. Können Sie mich hören?«
»Wir hören Sie, Enterprise«, ertönte eine weibliche Stimme. »Fahren Sie fort.«
»Wir benötigen intensive Reparaturarbeiten an zahlreichen Systemen. Sind Sie in der Lage, uns Unterstützung anzubieten?«
»Positiv, Captain. Sollen wir eine Andockrampe für Sie bereit machen?«
Der Captain runzelte die Stirn, bevor er antwortete.
»Bitte.«
»Schon erledigt. Wann werden Sie eintreffen?«
Kirk sah zu Spock, der in seinem klaren Bariton antwortete.
»In 6 Tagen, 3 Stunden und 24 Minuten.«
»Bestätigt«, sagte die weibliche Stimme. »Vanguard Ende.«
Der Kanal schloss sich. Kirk lehnte sich auf einen Ellbogen und starrte die langsam vorbeigleitenden Sterne an, die auf dem Hauptschirm zu sehen waren. Schließlich sagte er leise zu Spock, »Eine voll operationsfähige Sternbasis genau hier draußen. Das muss unser Glückstag sein.« Spock spürte den Argwohn, der von seinem kommandierenden Offizier ausging.
»Sie scheinen den guten Neuigkeiten nicht zu trauen, Captain.«
»Wie lange braucht man, um eine Raumstation der Wachturmklasse zu bauen, Spock?« Aus dem Gedächtnis antwortete Spock.
»Im Durchschnitt 4 Jahre, 9 Monate. Und wie lange ist es her, dass das Vanguard-Projekt gestartet wurde?«
Nach kurzem Nachdenken erwiderte Spock.
2 Jahre, 7 Monate und 10 Tage.«
Der erste Offizier beobachtete, wie sich Kirks Hand langsam zu einer Faust ballte.
»Jemand hatte es ziemlich eilig, diese Station zu bauen. Bei all dem Säbelrasseln der Klingonen in der letzten Zeit, warum baut man ausgerechnet dann so weit entfernt von der Föderation eine so große Basis?«
Spock wog die wahrscheinlichsten Möglichkeiten ab.
»Um Kolonisierungsprojekte vor Ort zu unterstützen?«
Der Captain sah nicht überzeugt aus.
»Vielleicht.
Da uns weitere Daten fehlen, ist das zurzeit die logischste Erklärung.«
»Finden Sie alles, was wir in unseren Datenbanken über Vanguard haben«, sagte Kirk. »Ich möchte einen vollständigen Bericht, bevor wir die Station anlaufen.«
Der Dschungel war erfüllt mit den zirpenden Geräuschen nachtaktiver Insekten. Ohne es wirklich zu bemerken, entfernte Cervantes Quinn eine lange Strähne seines wirren, schlohweißen Haares von seinen Augen und strich sie hinters Ohr. Die heimtückische Luftfeuchtigkeit vergrößerte die nach dem Sonnenuntergang verbliebene Hitze und ließ Quinns vom Schweiß durchnässte Kleidung wie eine zweite Haut an ihm kleben.
Er erhob sich leicht aus seiner hockenden Position und griff in seine linke Hosentasche.
tief darin vergraben, unter dem elektronischen Dietrich und den Resten eines synthetischen Snacks aus, was auch immer mit Fleischgeschmack, fand er seinen Flachmann. Er zog ihn so leise er konnte heraus, öffnete den Verschluss und nahm einen Schluck eines namenlosen grünen Schnapses. Er schmeckte furchtbar. Quinn behielt ihn nur deshalb in seiner Flasche, weil der Auftraggeber, der ihn am häufigsten anheuerte, ein orionischer Kaufmannsprinz namens Gens war, der der seltsamen Ansicht war, dass andere Personen ihm spontan Getränke anzubieten hatten.